Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Hallo. Wir haben heute einen Unternehmer zu Gast, und zwar einen sehr unternehmensfreudigen. Hamid Jada ist da. Zu seinem Portfolio gehören oder gehörten Kristallglas und Marzipan, Immobilien und Blechschilder. Damit macht er Geld für sich, aber auch für andere. Erstmal herzlich willkommen, Herr Jada.
Ja, guten Morgen.
Über Sie heißt es ja so schön, zweimal Pleite, dreimal Millionär. Spielstand also 3-2 für den Millionär. Womit haben Sie denn die letzte Million verdient?
Das war tatsächlich mit Immobilien in Berlin.
Mit Immobilien in Berlin?
Genau.
Sie sind also so ein Immobilienhai.
Naja, Hai, also man darf nicht verallgemeinern. Es gibt also solche Investoren und solche Investoren.
Und was sind Sie für einer?
Ich bin natürlich kein Hai, auch wenn ich es darüber jetzt nicht sagen.
Hamid Jada, ein Unternehmer mit sozialer Ader, wie wir noch hören werden. Und wir sprechen natürlich auch noch über Marzipan und vielleicht auch noch über Klopapier für fast 10 Euro die Rolle. Hamid Jada, er hat zum Beispiel die maroden Tribünen an der Airbus-Autobahn in Berlin gekauft und daraus Büros gemacht. Er produziert Marzipankonfekt und unterstützt mit dem Gewinn aus dem Verkauf eine Schule. Ein vielseitiger Mann also mit einem vielseitigen Lebenslauf. Geboren in Teheran, aufgewachsen in Hamburg, studiert in San Francisco. Und dann hat er sein erstes Unternehmen gegründet, und zwar im Allgäu. Genau. Das müssen Sie erklären, Herr Jada. Was hat Sie denn ins Allgäu verschlagen?
Ja, das war so, dass ich vom Studium zurückkam und dachte, dass ich im Unternehmen meines Vaters arbeiten werde. Aber das waren praktisch Orientteppich-Import und es sprach nicht so meinem Geschmack. Und ich hatte in San Francisco einen Freund kennengelernt, der mit Kristallprodukten handelte. Und als ich dann nach Deutschland zurückkam, habe ich gesehen, diese Produkte gab es in der Form in Deutschland noch nicht. Und so
was
haben
denn für Kristallprodukte?
Das waren facettierte Bleikristallfiguren. Die gibt es heute leider nicht mehr. Also damals war das ein Riesengeschäft. Ich habe also in Hamburg die Firma gegründet, aber die Produzenten waren alle im Allgäu, in Kaufbeuren. Und dann habe ich kurzerhand einfach entschieden, dass ich in den Allgäu ziehen muss. Und da war ich dann 8 Jahre.
Zusammen mit dem Freund?
Nein, der Freund ist dann, also er hatte keine Lust, hier in Deutschland zu verweilen und hat die Firma im halben Jahr wieder verlassen. Ich war dann auf mich allein gestellt
mit einem Partner. Ach so. Aber wie ging denn das los? Einfach mal eben so eine Firma gründen? Die Kristallfiguren gab es alle oder?
Nein, das war ein neuer Markt. Es gab eine Firma, die das also praktisch erfunden hatte. Das war die Firma Swarovski. Die ist heute ja noch sehr groß auf dem Markt, weil sie allerdings umgeschwenkt sind auf Schmuck. Die machen auch keine Figuren mehr. Wir waren damals sogar der größte Konkurrent. Angefangen hat es ziemlich einfach mit mir und meinem Partner. Wir haben die Glasteile bekommen von den Sublieferanten und saßen dann wirklich im Büro, haben die sogar noch selbst zusammengeklebt.
Ach.
Genau, so fing das wirklich an. Und wir waren zu zweit und dann hat es rasant zugenommen und peu à peu haben wir dann Angestellte gehabt.
Was haben Sie denn da zusammengeklebt?
Kleine Katzen? Das waren praktisch Lüsterteile, ja, die hängen so an den Leuchtern und funkeln wie kleine Diamanten oder wie große Diamanten an sich. Und aus diesen Lüsterteilen zusammengeklebt kamen Tierfiguren, so wie Katzen, Hunde und Schwäne. Und es war damals also der Renner.
Und da wurden Sie dann zum ersten Mal Millionär?
Ganz genau.
Wie alt waren Sie da?
Da war ich Mitte 20.
Und wie hat sich das angefühlt?
Sehr gut. Sehr gut, aber danach kam auch der Sturz. Ich habe also die Firma verlagert 1988 nach Thailand.
Wieso kam der Sturz?
Praktisch der größte Konkurrent wurden wir von der Firma Swarovski. Und dann gab es rechtliche Probleme. Wir wurden verklagt auf Urheberrechtsverletzung.
Haben Sie abgekupfert?
Ja, das wurde behauptet. Das ging über 3 Instanzen bis zum Bundesgerichtshof sogar. Und wir haben alle Instanzen gewonnen und beim Bundesgerichtshof wurde das Urteil umgekehrt. Das war meine erste Pleite.
Also die letzte Instanz haben Sie verloren?
Genau, genau.
Mussten Sie dann Schadensersatz zahlen an Swarovski oder wie?
Ja, das hat also wirklich sehr, sehr viel Geld gekostet. Also ich muss dazu sagen, mein Vater hat mir dann, musste einspringen, hat mir finanziell geholfen. Und dann hatte ich so ein bisschen auch die Schnauze voll auf gut Deutsch, weil das waren Sachen, also als ich mit meinem Geschäft anfing, hatte ich auch gar keine Erfahrung. Ich wusste gar nicht, dass es solche Gesetze gibt. Das musste ich alles hart lernen. Und dann hatte ich einfach entschieden, die Fabrik zu verlagern nach Thailand.
Zu den Erfolgen kommen wir ja auch noch. Aber bleiben wir nochmal bei dieser ersten Pleite. Wie lange hat denn dieses Gerichtsverfahren sich überhaupt hingezogen?
Das waren 3,5 Jahre.
Und wie haben Sie das so seelisch ausgehalten?
Sehr stressig. Sie müssen sich vorstellen, Swarovski war ja damals schon ein gigantischer Konzern und wir waren ein kleines Unternehmen. Wir hatten in der Spitzenzeit 15 Mitarbeiter. Das heißt, in unserer Firma musste ich mich persönlich um diese ganzen juristischen Prozesse kümmern. Wir hatten ja in 3 Ländern Prozesse, in Österreich, Frankreich und Deutschland. Und dann habe ich eine Gegenklage ja auch gehabt damals wegen Monopolausnutzung, weil Swarovski war auch der Hersteller der Lüsterteile und haben da auch gewonnen, hier in Berlin beim Kartellgericht. Und bei Swarovski war es ein Anwaltsstab, also die Chefs hatten ja mit dem Prozess nichts zu tun. Also es kostet natürlich sehr viel Energie und ist auch sehr, sehr stressig. Aber natürlich, da wir laufend gewonnen hatten, war ich sehr zuversichtlich. Und die Klatsche kam dann zum Schluss beim Bundesgerichtshof.
Und dann mussten Sie dann mit Ihrem privaten Vermögen haften?
Ich musste damals haften, aber war eine GmbH, aber wir mussten Konkurs melden.
Gerade waren Sie ja noch Millionär.
Genau, das war ja die erste Pleite, da war ich also insolvent.
War die Million weg.
Da war die Million weg. Mein Vater hat mir dann wieder geholfen mit Startkapital und dann ging es wieder los. Und in Thailand wurde ich dann zum zweiten Mal Millionär.
Wie hat denn der Vater reagiert?
Gut, also ich muss sagen, er war sehr hilfreich finanziell und hat mich auch unterstützt, weil man hat natürlich eine Tiefphase. Und dann ist es schön, wenn ein erfahrener Mann sagt, pass auf, es gibt immer im Leben Höhen und Tiefen. Man muss einfach nach vorne gucken.
Er hat jetzt nicht gesagt, Junge, nimm dir ein Beispiel an mir. Ich handle hier erfolgreich seit Generationen mit Teppichen.
Nein, der war ja auch mal pleite. Also er kannte das.
Okay. Also Kaufbeuren, ja. erste Million weg und dann nach Thailand. Liegt jetzt auch nicht so nahe.
Nein, das war einfach so, ich wollte praktisch nach Fernost verlagern, kannte mich aber gar nicht aus. Ich kannte praktisch den Kontinent in der Form nicht und hatte einen Freund, ein deutscher Freund, der aber in Japan aufgewachsen ist. Und der hat mir erzählt, pass auf, die japanischen Firmen verlagern ihre Produktion nach Thailand. Und so bin ich nach Thailand gekommen. Er hatte zufällig natürlich auch einen Bekannten in Thailand, der mir dann geholfen hat, die Fabrik aufzubauen.
Also nur weil Ihnen ein Freund den Tipp gegeben hat, sind Sie mal eben ans andere Ende der Welt.
Genau, war ein sehr guter Geschäftsfreund, also auch sehr fähig und auf seine Meinung konnte ich mich voll verlassen. Und das war auch wirklich eine gute Entscheidung.
Sie sind aber auch ein unternehmungslustiger Mensch, Herr Jada, oder?
Ja, das kann manchmal, vielleicht bin ich manchmal zu spontan, aber manchmal hilft das natürlich auch. Man muss natürlich, es ist nicht ganz einfach, hier alles aufzugeben und plötzlich auszuwandern.
Aber Sie haben das ja offenbar doch gemacht.
Ja, ich war damals ja auch ledig, hatte also keine feste Beziehung und das war relativ einfach für mich.
Aber Sie kannten sich doch gar nicht in Thailand aus.
Nein, das war ja eben der Freund von dem Freund, sonst wäre ich da aufgeschmissen. Also Sie brauchen schon lokale Personen, weil ich sprach ja kein Thai, ich konnte keine Gesetze lesen und so weiter. Das ist sehr hilfreich. Also sonst schafft man das auch nicht.
Und da haben Sie dann das Unternehmen neu aufgebaut?
Neu aufgebaut, dann hatten wir in der Spitze 250 Mitarbeiter, auch sehr erfolgreich. Dann hat sich aber der Geschmack geändert.
Moment, 250 Mitarbeiter, da machen wir jetzt mal eben Pause. Und Sie wurden wieder Millionär?
Genau, das war das zweite Mal.
Diesen Erfolg, den kosten wir jetzt noch ein bisschen aus.
Gerne.
Hamid Jada hat in den 80er Jahren im Allgäu ein Kristallglasunternehmen gegründet. Musste es dann dort auch wieder schließen. Dann ist er nach Thailand gegangen und hat dort das Unternehmen neu aufgebaut. Und Sie haben dann insgesamt 22 Jahre in Thailand gelebt.
Genau.
Herr Jada, war das geplant?
Nein, überhaupt nicht. Aber das Land hat mir oder gefällt mir heute noch sehr gut. Und ich wäre wahrscheinlich auch nicht zurück nach Deutschland gekommen, wäre nicht meine Tochter, die damals 11 war, als wir zurückzogen. Und ich wollte auch einfach, dass sie von der deutschen Kulturmentalität etwas mitbekommt und auch, dass ihr Deutsch perfekt wird. Das war der eigentliche Grund, zurückzukommen nach Berlin.
Wer sind denn wir?
Also meine Frau, meine Tochter und ich.
Sie haben da eine Familie gegründet.
Genau, meine Frau ist Thai-Chinesin. Das macht meine Tochter zu 25% Chinesin.
Okay, ich kam jetzt nicht so schnell hinterher.
Ja, meine Frau ist Thai, ja. Ihr Vater ist aber Chinese, also Thai-Chinesin. Mhm. Das heißt, dass meine Tochter dann 50% praktisch iranische Gene hat, 25% Thai. Und 25% im Chinesisch, hat aber einen deutschen Pass.
Wunderbar.
Also internationaler geht es, glaube ich, nicht.
Was lieben Sie denn so an Thailand?
Also ganz, ganz eindeutig die Mentalität der Leute. Ich habe gesehen, das ist ja im Vergleich zu Deutschland wirklich armes Land. Es gibt große Armut auch. Und die Leute meckern aber weniger, sind wesentlich zufriedener. Und das sind sehr friedlich auch, sehr tolerant. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und natürlich das Klima, weil es immer warm ist.
Die politischen Verhältnisse haben Sie nicht gestört?
Sehr sogar. Und das ist ja auch frustrierend und deswegen sag mal, liebe ich Deutschland so sehr. Also diese Toleranz, die man hier erwartet, man kann hier offen sagen, was man denkt. Das ist drüben natürlich nicht möglich. Wenn Sie den König beleidigen, landen Sie im Gefängnis. Hm. Also nicht mehr beleidigen, wenn Sie einfach kritisieren.
Als Ihre Tochter 11 war, sind Sie dann nach Deutschland gegangen, damit sie Deutschland kennenlernt? Wie lange ist das her?
Das ist jetzt genau 10 Jahre her.
Und wie hat es ihr hier gefallen?
Also sie mochte Thailand ehrlich gesagt auch lieber, alles bequemer und einfacher. Aber es tat ihr sehr gut, sie spricht jetzt perfekt Deutsch und ist jetzt aber wieder zurück nach Thailand, um zu studieren. In den ersten 6 Jahren war ich allerdings mehr im Iran, habe da praktisch zwischen Teheran und Berlin musste ich pendeln.
Eins nach dem anderen, sonst kommen wir alle durcheinander. Mhm. Wir hatten vorhin die Erzählung Ihres Kristallglasunternehmens, Ihres zweiten Kristallglasunternehmens gestoppt bei dem Punkt 250 Mitarbeiter und wieder Millionär geworden.
Genau.
Und dann?
Ja, dann im Laufe der Zeit änderte sich der Geschmack der Leute. Also keiner wollte mehr Kristallfiguren kaufen, ist ja heute noch so. Also wer gibt denn für eine Bleikristall-Service immer Geld aus oder Porzellan? Das hat sich geändert. Also eine Firma nach der anderen musste schließen und das betraf auch mich. Die Firma Swarovski war so intelligent und wirklich geschäftstüchtig. Die haben umgeschwenkt auf Modeschmuck. Damit konnte ich persönlich nichts anfangen. Und somit praktisch musste ich die Firma ja nicht in Insolvenz gehen zum Glück, sondern für 1 Euro verkaufen an einen lokalen Hersteller. Das war dann die zweite Pleite.
War die schlimmer als die erste?
Nein, die erste war schlimmer und das ist ja auch das, was man sich wirklich gut merken kann im Leben. Zwar ist das in dem Moment, wo man pleite geht, somit das Schlimmste, was man erleben kann, also das Einzige, was schlimmer sein könnte, sind gesundheitliche Probleme. Danach kommt aber gleich eine, sagen wir mal, finanzielle Pleite, gerade wenn man auch Menschen hat, die finanziell von einem abhängig sind. Aber man kommt, nachdem man das verdaut hat, das dauert natürlich ein bisschen, verstärkt aus der Situation heraus. Man wird stärker dadurch. Das zweite Mal war es also wesentlich einfacher.
Ach, sehr interessant. Ich hätte mir gedacht, an finsteren Tagen hätte man auch denken können, oh Gott, jetzt bin ich schon wieder pleite. Ich kann es einfach nicht.
Nein, Sie müssen sich das vorstellen, wie wenn Sie zum Beispiel in den Krieg geschickt werden, die Kugeln fliegen um die Ohren. Das erste Mal, da kriegen Sie natürlich Panik. Aber wenn Sie 10 Kriege hinter sich haben, dann macht Ihnen das nichts mehr aus. Das härtet also wirklich ab. Das ist in allen Sachen so.
Na gut, dann können wir ja jetzt ganz gelassen die dritte Pleite erwarten, Herr Jada. Aber ich wünsche sie Ihnen nicht. Also nicht, dass Sie mich jetzt...
Nein, dann muss ich natürlich sagen, es kommt immer darauf an, in welchem Alter man pleite geht. Also bei dem ersten Mal war ich ja so noch in den 20er Jahren, da ist man jung und dynamisch. In meinem heutigen Alter wünschte ich mir nicht, dass ich nochmal pleite gehe, weil ich hätte nicht die Energie, wieder ein neues Unternehmen aufzubauen.
Wie alt sind Sie heute?
63.
Auf jeden Fall haben Sie aber von Kristallglas die Nase voll jetzt für den Rest Ihres Lebens.
Nein, ganz im Gegenteil, das Produkt mache ich nach wie vor. Ich bin Geschäftsmann. Ich habe damals, muss ich dazu sagen, ich bin Geschäftsmann und hatte von meinem eigenen Produkt nicht ein einziges Stück zu Hause. Also es entsprach nicht meinem eigenen Geschmack. Aber man konnte damit eben gut Geld verdienen. Und da bin ich also relativ emotionslos. Das Produkt selbst, sag mal, die Materie ist immer noch wunderschön. Und ich finde es ehrlich gesagt traurig, dass der Markt sich so geändert hat, dass die Leute dafür eben kein Verständnis mehr haben. Und die Kunst, sag mal, Glas zu gravieren, zu facetieren, zu schleifen, die geht verloren. Wenn die heutigen Meister, die sind alle jetzt kurz vorm Rentenalter, wenn die einmal weg sind, das lernt ja kaum einer nochmal nach. Und irgendwann verschwindet das völlig.
Sehr interessant, dass Sie sagen, Sie sind da so emotionslos. Denn vorhin haben Sie kurz erwähnt, Ihr Vater handelte, ich weiß nicht, ob er noch lebt
ja,
und es noch
nein,
macht.
Ja, nein, ist schon 10 Jahre gestorben.
Handelte mit Orientteppichen. Also Sie kommen aus einer Unternehmer- ja. oder, wenn man so will, Händlerfamilie. Mhm. Sie hätten ja auch in seine Fußstapfen treten können.
Das ist eben die Geschmackssache und der Unterschied zwischen meinem Vater und mir. Ich habe sehr viel von ihm geerbt. Mein Vater hat übrigens nicht nur mit Teppichen gehandelt, sondern auch mit Autos, mit Devisen, also alles, was so, womit man eben Geld verdienen konnte, aber auch sehr flexibel. Der Unterschied zu meinem Vater ist, er war ein reiner Händler. Das ist praktisch Einkauf, Verkauf. Da ist keine Kreativität. Und ich bin einfach ein kreativer Mensch. Und bei meinem Unternehmen war es immer so, dass man Einfälle haben musste, was Neues zu kreieren. Produkte, die eben vorher keiner hatte. Das ist so meine Spezialität.
Also die Kristallfiguren selbst zusammenkleben.
Das war ja notwendig, das mag ich natürlich nicht, aber am Anfang einfach notwendig, weil kein Kapital da war, Leute einzustellen. Aber prinzipiell bin ich strikt dagegen, solche Arbeiten zu machen. Ich entwerfe lieber und komme auf Ideen, eben auf die keiner kommt.
Und lassen die anderen das dann machen?
Ja, die haben das auch, also wie gesagt, besser im Griff. Also ich bin an sich ein ganz schlechter Tierkleber gewesen damals.
Lassen Sie uns noch ein bisschen über Ihre Eltern sprechen, Herr Jada. Die sind mit Ihnen nach Deutschland gegangen, als Sie 4 Jahre
genau,
alt waren. Also von Teheran nach Hamburg. Haben die Ihnen später mal erzählt, warum Sie diesen Schritt gegangen sind?
Das war rein geschäftlich. Also das war ja die erste Pleite meines Vaters. Er hat damals die Teppiche eingekauft und hatte einen Partner in Hamburg, der die verkauft hat. Und die haben den Gewinn gesplittet. Das lief 3-4 Jahre lang sehr gut. Dann kam eine große Lieferung aus dem Iran, die mein Vater natürlich bezahlt hatte. Und dann hat der Partner das verkauft und ihn nicht bezahlt. Und somit war er pleite. Und das hat ihn auch geprägt. Er sagte nie wieder und ist dann selber nach Hamburg, um zu verkaufen. Und mein Onkel, sein Bruder, hat dann den Einkauf im Iran gemacht.
Und hat er dann den früheren Partner in Hamburg wieder getroffen?
Ja, aber der hat einfach seine Firma in Konkurs gehen lassen. Da war nichts zu holen.
Und Sie sind dann zu so einem richtigen Hamburger Jong herangewachsen?
Ja, also ich bin total Hamburger. Meine Freundeskreis waren ausschließlich Deutsche damals. Ich war, und das kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen, auf meiner Schule, auf dem Gymnasium, war ich der einzige Ausländer. Dann kam irgendwann mal ein Japaner, glaube ich, da haben sich die Anzahl hat sich der Ausländer verdoppelt. Aber das ist heute unvorstellbar. Also als Vergleich, meine Tochter ging ja hier zur Schule, da waren schon 85% ausländischer Herkunft.
Großer Unterschied.
Ja.
Sprachen Ihre Eltern denn Deutsch?
Ja, aber mit Akzent. Worin ich habe heute noch so einen Hamburger Akzent, so ein bisschen, wird mir immer erzählt. Also man merkt, dass ich aus Hamburg komme.
Ja, wir können auch ein bisschen Müssing schnacken, wenn Sie wollen. Haben Sie noch Geschwister?
Ja, ich habe 2 Schwestern und einen Bruder, aber keiner ist im Geschäft tätig. Mein Bruder ist Musiker, kann also sehr wunderbar komponieren und spielen. Das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also ich konnte noch nicht mal die Blockflöte meistern. Aber ich bin praktisch der Einzige, der in die Fußstapfen meines Vaters treten konnte.
Wie ging es denn bei Ihnen zu Hause zu? Was war das für eine Atmosphäre? War das streng? War das lustig?
Nein, überhaupt nicht. Liebevoll. Meine Eltern waren sehr tolerant. Die kommen ja aus einem islamischen Land. Meine Mutter wurde aber schon als Kind, nicht als Kind, als Jugendliche von ihrem Vater verprügelt, wenn sie kein Kopftuch hatte. Und mein Vater, der aß sehr gern Schinken und trank Wein. Das war im islamischen Land auch nicht so gewöhnlich. Also die waren beide sehr tolerant. Da kann ich mich nicht beschweren. Interessant war bei uns natürlich, dass zu Hause nur Persisch gesprochen wurde. Ja, also kein Deutsch. Wir wollten als Kinder natürlich, wenn man erstmal das Deutsch lernt, wenn man zu Hause auch Deutsch sprechen. Das haben meine Mutter hat das verhindert, hat nicht geantwortet. Und so war man gezwungen, Persisch zu lernen. Und dadurch kann ich die Sprache auch fließend. Und natürlich auch von der Mentalität kriegt man was mit. Und das, muss ich sagen, war hilfreich in meiner Karriere.
Aber die 4 Kinder haben untereinander doch sicher dann Deutsch gesprochen, ne?
Untereinander haben wir Deutsch gesprochen.
Genau. Und Ihr Vater hat Ihnen dann so en passant beigebracht, wie man ein guter Unternehmer wird?
Nein, überhaupt nicht. Er war kein guter Lehrer. Ich sage ja immer, und das zählt für wirklich alle erfolgreichen Unternehmer, dass die sich nicht zu viel einbilden sollten, da ist sehr viel Glück dabei. Man erbt natürlich die Gene. Also ich sage ja, der Vergleich zu meinem Bruder, der gut musizieren kann, ich kann das nicht. Und das ist ja eine Art Glückssache. Also Glück ist, das zu erben einmal. Das zweite Glück, was man haben muss, ist im richtigen Land auch aufzuwachsen. Also wäre ich zum Beispiel in Somalia geboren, wäre ich wahrscheinlich so ein Tagelöhner auf dem Land. Hätte keine Bildung und wüsste nicht, was ich machen sollte. Und das ist eben das Glück, dass es in Deutschland war. Wir waren also immer gut versorgt, die Bildung war ausgezeichnet. Und hier kann sich dann natürlich können sich die Gene auch dementsprechend entwickeln.
Das ist also die Theorie von Hamid Jada, heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur, der übrigens nach der Hamburger Schulzeit dann Wirtschaftswissenschaften in San Francisco studiert hat und im Allgäu sein erstes Unternehmen gegründet hat, in Thailand das zweite. 2-mal Millionär, 2-mal pleite. Wer schon mit 12 Jahren einen lukrativen Briefmarkenhandel betreibt, der lässt sich natürlich auch von 1-2 Pleiten nicht bange machen. Dann gründet man halt ein neues Unternehmen. So ein Typ ist unser heutiger Gast, Hamid Jada, geboren in Teheran, aufgewachsen in Hamburg, Studium in den USA, 22 Jahre in Thailand gelebt und dann zurückgekehrt nach Deutschland. Und dann haben Sie sich auf den Handel mit Immobilien verlegt. Wie kam es denn dazu, Herr Jada?
Das war auch kein Zufall. Also mein Vater ist, wie gesagt, verstorben. Vor 7 Jahren war es, nicht vor 10 Jahren. Und ich war wieder pleite zum zweiten Mal. Und mein Vater übrigens auch. Sein Geschäft ist dann Teppiche, genau das gleiche wie mit Kristallen, auch jetzt wirklich in die Brüche gegangen. Nicht jetzt wegen ihm, sondern der Markt. Teppiche kaufte keiner mehr, so wie früher. Ist ja heute noch so. Und das Einzige, was wir noch hatten, waren eben die Immobilien im Iran. Und daher entschloss ich mich, jetzt sehr viel Zeit im Iran zu verbringen und diese Immobilien zu entwickeln und zu verkaufen.
Zu entwickeln?
Also das waren Grundstücke, waren also ausschließlich gewerbliche Immobilien. Und dann haben wir die praktisch die Baugenehmigung besorgt, die Planung dafür gemacht. Und dann habe ich das Projekt aber auch verkauft als Projekt, nicht selber zu Ende gebaut.
Das heißt, Sie haben dann auch 6 Jahre im Iran gelebt?
Genau, genau. Also das waren über 6 Monate im Jahr war ich im Iran, jedes Jahr.
Dann waren Sie wieder in einer Diktatur.
Ja, das stimmt. Also man muss natürlich sich einstellen auf das Land. Also im Iran können sie ziemlich frei agieren, es sei denn, sie kritisieren ja mal, oder sie werden politisch aktiv. Das ist gefährlich.
Herr Jada, jetzt erklären Sie mir doch mal, wie verdient man mit Immobilien Geld?
Wie mit jedem anderen Produkt. Man muss günstig kaufen und mit einem Profit weiterverkaufen. Damit verdient man Geld. Oder man muss es eben sehr, sagen wir mal, mit einer guten Rendite vermieten.
Also Sie haben ja die Grundlagen für Ihr deutsches Immobiliengeschäft im Iran gelegt, indem Sie da die Immobilien Ihres Vaters entwickelt haben, wie Sie gesagt haben.
Entwickelt und verkauft aber.
Genau. Das heißt, hier kaufen Sie dann Schrottimmobilien und verhökern die dann teuer weiter?
Nein, Sie können ja auch eine Immobilie, die noch nicht entwickelt ist, wie zum Beispiel die Avus ist ja eine Ausnahme. Das war tatsächlich komplett Schrott und auch hochriskant. Da wurde ja 20 Jahre lang. Haben sich die Berliner über diese Avus-Ruine aufgeregt. Keiner ist auf die Idee gekommen, mal irgendwas damit zu machen. Das war keine einfache Immobilie und hochriskant, weil ja auch Denkmalschutz besteht. Man wusste ja gar nicht, was wird da überhaupt genehmigt. ich kann es einfach so erklären. Wenn einer in Immobilien investiert, im normalen Fall, möchte er natürlich einen Gewinn machen. Und die Tribüne besteht aus Treppen, die man sanieren muss. Aber Treppen kann man nicht vermieten. Das war das Problem des Gebäudes.
Ich muss mal kurz für alle Nicht-Berliner, die das vielleicht jetzt gerade nicht vor Augen haben, erklären. Am Berliner Funkturm West-Berlin gibt es die AWUS, die man nicht die erste Autobahn nennen darf, weil sie dafür nicht lang genug ist. Aber eigentlich ist es die erste Autobahn. Und auf der wurden dann auch noch zu Mauerzeiten tatsächlich auch noch Rennen gefahren. Ja, also und dafür gab es so eine kleine Tribüne. Und die dann eben, als es dann vorbei war mit den Rennen, verfiel. Und Herr Jada hat sich dann dieser Tribüne angenommen und macht da jetzt Büros rein.
Genau. Also wir haben die Idee bekommen durch den Architekten, das war gar nicht meine Idee. Ein Freund von mir hat sich das angeschaut und hatte Ideen, wie man durch kleine Modifikationen Büros Raum schafft. Und die Räume kann man vermieten und dadurch lohnt sich dann auch wiederum die Sanierung.
Wie lange haben Sie denn jetzt bei diesem dritten Mal gebraucht bis zur Million, Herr Jada?
Also ich kann das jetzt wirklich gut vergleichen, weil ich jetzt verschiedene Arten von Geschäften gemacht habe. Nirgends kann man so schnell, so risikolos und so bequem Geld verdienen wie mit Immobilien. Also es ging beim dritten Mal wesentlich schneller und wesentlich einfacher, mit weniger Arbeit.
Haben Sie schlechtes Gewissen, dass man mit Immobilien so leicht Geld verdienen kann?
Natürlich. Also jetzt nicht für mich persönlich selber. Ich freue mich, wenn ich Gewinne mache. Aber wenn ich sehe, wie eine Stadt sich teilweise verändert, Sie brauchen sich da nur einige Stadtteile in Berlin angucken oder wenn Sie die Zukunft sehen wollen, schauen Sie New York, Paris, London. Die Entwicklung ist traurig, weil eben viele Menschen verdrängt werden aus dem Wohnraum, wenn die Mieten steigen. Die Innenstädte, sagen wir mal London, Paris, sind abends tot und traurig. Und das finde ich natürlich auch nicht sehr gut.
Ja, ich habe diese Idee gehabt mit dem schlechten Gewissen, weil Sie, ein Immobilienunternehmer, sich ja gleichzeitig gegen zu hohe Mieten engagiert. Das ist schon eine interessante Kombi.
Verallgemeinerungen sind schlecht. Sie können mit einem Messer Fleisch schneiden und können damit auch einen Menschen umbringen. Also es kommt immer darauf an, wie man was macht. Und es gibt in Berlin auch wirklich, und das ist tatsächlich sogar die Mehrheit, denke ich mal, sehr vernünftige, honorige Immobilienunternehmer. Aber es gibt auch die Heuschrecken. Das ist die Minderheit, aber die genießen einfach mehr Presse, weil das interessanter ist. Und die kommen aus dem Ausland, die haben mit Berlin überhaupt nichts zu tun. Maximale Rendite ist wichtig. Das ist natürlich nicht zu begrüßen. Wobei ich immer wieder sage, das Problem sind nicht die Spekulanten, denn das sind keine Sadisten oder böse Menschen, die Omas aus ihren Wohnungen schmeißen, sondern die gehen einfach nach der höchsten Rendite. Die wollen einen maximalen Profit machen. So, warum können sie aber diesen maximalen Profit machen mit Immobilien? Weil die Rahmenbedingungen so günstig sind. Das ist das Problem. Wenn der Spekulant mit Gold mehr Geld verdienen könnte, würde sein Geld sofort komplett in Gold fließen.
Ja, da ist ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten einiges zusammengekommen, nicht? Also gesetzliche Änderungen, dann die Euro-Krise und so weiter. Und Sie wollen da mit Sahne gegen angehen, also zumindest heißt der Verein so, Erste Sahne e.V. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon eingetragen worden ist.
Ja, der ist eingetragen, auch gemeinnützig.
Und was wollen Sie mit diesem Verein genau erreichen?
Ich finde die Entwicklung, die ich hier in Berlin sehe, die in anderen Städten schon vollendet sind, einfach wirklich schlecht. Und zwar die Verdrängung von Menschen aus dem gewohnten Wohnraum. Und genauso schlimm, was aber nicht so häufig erwähnt wird, dass die Verdrängung des Kleingewerbes. So kleine Geschäfte wie hier, Hutmacher oder so ein kleiner Glaser, der so im kleinen Geschäft so seine Existenz verdient, das finde ich, trägt zum Witz und Charme der Stadt bei. Und zu Tausenden sind diese Gewerbetreibenden am Verschwinden. Und das kommt eben durch die Mietentwicklung. Also wir haben einen, wie ich auf den...
Genau, Erste Sahne e.V. Was macht der genau?
Die Erste Sahne versucht eben, diese Entwicklung, sag mal, nicht zu verhindern. Dafür so größtenwahnsinnig sind wir nicht, aber punktuell zu lindern. Und das haben wir in einem Fall ja auch bewiesen. Denn die Grundthese ist ja so, Mieten steigen, weil der Vermieter einen Gewinn machen will. Ja, wenn man aber freiwillig sagt, man muss ja nicht immer Gewinn machen. Also wenn man 10 Immobilien hat, kann man ja sagen, okay, die eine Immobilie mache ich mal ohne Gewinn. Ja, dann braucht man auch nicht teuer vermieten. Und die Gewerbeimmobilien, die Kleingewerbe, die haben ja überhaupt keinen Schutz.
Okay, was ist das eine Beispiel, wo Ihnen das gelungen ist?
Das eine Beispiel war ein Glaser in Friedenau.
Das ist ein Stadtteil von Berlin?
Genau, ein Stadtteil von Berlin. Und der Mann war tatsächlich 42 Jahre in diesem kleinen Geschäft und hat seine Familie dadurch ernährt. Ein Investor hat das Gebäude gekauft und den Vertrag einfach nicht verlängert. Es stand also davor, auf der Straße zu sein. Der Käufer, der Investor, konnte diesen Raum für die doppelte Miete vermieten.
Okay, was hat jetzt Erste Sahne?
Ja, was wir dann gemacht haben, oder ich, wir sind eingesprungen und ich habe diese Immobilie über meine Stiftung damals gekauft.
Welche Stiftung?
Das ist eine, also das war die Ode-Stiftung, die ich gegründet hatte. Ich hatte diese Immobilie gekauft und dann gemeinnützig agiert. Das heißt, ich habe gesagt, lieber Glaser, bei mir kannst du in deinem Raum bleiben und die Miete wird auch nicht erhöht. So, und dadurch konnte er natürlich seine Existenz retten. Also wir haben es zum ersten Mal, glaube ich, geschafft, eine Verdrängung zu verhindern. Und Erste Sahne habe ich gegründet als Verein, um zu versuchen, dieses Modell zu vervielfältigen. Das kann man ja nochmal machen und nochmal. Das ist der Zweck des Vereins.
Aber ich muss jetzt gemein nachfragen, das ist bisher nicht passiert, ne?
Nein, das ist nicht passiert, weil ich kann eine Immobilie finanzieren, aber so reich bin ich nun auch nicht, dass ich es flächendeckend voranschreiten kann und hier Immobilien aufkaufen kann, um die eben unter dem Marktwert zu vermieten. Meine Hoffnung damals war, dass andere Leute mitmachen. Die größte Hoffnung war, dass die Politik mitmacht und einfach diese Darlehen zur Verfügung stellt, damit man diese Immobilien gemeinnützig kaufen kann. Und das ist leider noch ein langer Kampf.
Ich finde es sehr interessant, Herr Dada, Sie, der wie gesagt mit 12 in der Schule schon einen schwunghaften Briefmarkenhandel getrieben hat, der später, ich glaube in der Mittelstufe oder in der Oberstufe, einen Flipperautomaten in Schule aufgestellt hat und die Schüler dafür hat blechen lassen, dass Sie jetzt plötzlich so auf die Gemeinnützigkeit gehen.
Na, plötzlich ist es ja nicht. Jetzt bin ich 63 und ich Mitte 20 und ich denke mal, mit dem Alter nimmt normalerweise auch die Weisheit zu und irgendwann kommt der Punkt. Allerdings muss man natürlich auch das Glück haben und den Luxus, sich das Leben, finanziell so gestalten zu können, wie man möchte. Und wenn Sie das Alter erreicht haben und die Weisheit, dass eben Geld nicht alles im Leben ist, dann bringt es einfach Spaß. Also ich habe mir selber was Gutes getan, indem ich was Gutes gemacht habe. Also der Glaser, der ist 80, freut sich jeden Tag. Jeden und seine Familie auch. Und das ist ein gutes Gefühl.
Herr Dada, wie sind Sie denn zum Marzipan gekommen oder das Marzipan zu Ihnen?
Das war wirklich eine typische Entwicklung. Aus einer ganz anderen Idee ist das entstanden. Ich hatte im Iran damals, als ich gearbeitet habe, bin ich auch gereist in dem Land. Weil ich kannte das Land ja gar nicht. Ich bin ja mit 4 Jahren rausgekommen. Und es ist ein wunderschönes Land zum Reisen. Und habe in der Gegend von Shiraz wilde Mandeln entdeckt. Die wachsen so in den Bergen ganz frei, wenn noch nicht mal mit Wasser begossen. Und diese wilden Mandeln haben viel mehr Geschmack als die normalen gezüchteten Mandeln, die man hier auf dem Markt bekommt. Sofort natürlich die Geschäftsidee. Warum kann man diese Mandeln nicht exportieren und verkaufen? So, dann hier habe ich dann überlegt, mit meinen Mustern, an wen trete ich ran? Und wer braucht Mandeln? Das sind Marzipanhersteller. Und zufällig sind eben 2 große Hersteller von Marzipan in Neukölln. Und dann war ich bei der Firma.
Also in Berlin-Neukölln.
In Berlin-Neukölln, genau. Und da war ich mit meinen Mustern eben bei dem Geschäftsführer der einen Firma und habe meine Mandeln vorgestellt. Und dann hat er mir vom Mandelmarkt erzählt, in Deutschland vom Marzipanmarkt. Und ich wusste gar nicht, dass in Berlin 20.000 Tonnen Marzipan-Rohmasse hergestellt werden. Also einer der führendsten Produktionsstätten auf der ganzen Welt. Im Grunde genommen könnte man sagen, dass fast Berlin die Hauptstadt des Marzipans auch ist.
Und wollte der nun Ihre wilden Mandeln haben?
Ja, das Problem ist nur deutsches Reinheitsgebot. Wenn Sie wilde Mandeln für die Marzipanherstellung benutzen, dann dürfen Sie das Produkt nicht Marzipan nennen. Also zu dem Geschäft ist es leider nicht gekommen. Mhm. Aber da kam mir die Idee, ja, warum weiß denn kein Berliner, dass in Berlin so viel Marzipan hergestellt wird? Der Grund ist natürlich, weil die beiden Hersteller, die liefern nur Rohware an die anderen Hersteller. Es gab also keine Marke. Und so bin ich natürlich auf die Idee gekommen, dass ich eine Marke kreieren muss, um das bekannt zu machen.
Sie haben uns ja freundlicherweise ein Musterpaket von dem Marzipan in die Redaktion geschickt. Ich mache das mal auf. Sie können sehen, es hat allen sehr gut geschmeckt. Ist leider alle. Ode. Berlin, O-H-D-E. Wie sind Sie auf diesen Namen gekommen, Ode?
Das ist ganz einfach. Meine zweite Immobilie, die ich gekauft hatte, die war in Neukölln. Und dort war auch die Blechschildmanufaktur. Ich bin also sehr Neukölln-affin. Und ich saß am warmen Sommertag in meinem Büro und habe einfach so sinniert, was kann man Berlin, Neukölln. Und Neukölln habe ich mir damals überlegt, kommt ja von Köln. Ich reise ja sehr viel und überall auf der Erde sehe ich Produkte Eau de Cologne. Also auf Französisch heißt ja Köln Cologne. Eau de Cologne sieht man überall auf der Welt, sogar im Iran. Und dann dachte ich, wieso gibt es denn aber nicht ein Eau de Neukölln? Damals noch französisch geschrieben und habe einfach überlegt, ich brauche ein Produkt, das ich dann Eau de Neukölln nenne, aber französisch geschrieben. Als dann die Marzipan-Idee kam, dann dachte ich, das klingt gut, das muss aber ein deutscher Name sein. Dann habe ich das Eau de einfach auf Deutsch geschrieben.
Ich verstehe jetzt ein bisschen, wie Sie denken, Herr Dada. Also wilde Mandeln wird nichts, egal. O geht auch nicht, weil O heißt ja auf Französisch, ist ja Wasser. Mhm. Und dann kommt da eben der Onkel Ode bei raus. Auf jeden Fall, dieses Marzipan, der Gewinn aus dem Verkauf dieses Marzipans kommt einer Schule zugute.
Nein, das ist auch etwas übertrieben. Ich versuche ja immer, das, sag mal, dezent zu erwähnen, dass wir eine Stiftung gegründet haben, die heißt Ode-Stiftung. Und mit dieser Stiftung unterstützen wir eine Schule in Neukölln, die Kepler-Schule. Das ist so ein Teil der Gewinne, geht in die Stiftung.
Mhm. Und der andere Teil der Gewinne?
Der geht in meine Tasche.
Ah.
Das Unternehmen muss schon Gewinn machen. Allerdings, was ich wieder unterschätzt habe, die Firma Ode ist bis heute noch nicht profitabel. Also im Grunde genommen hätte ich nichts an die Stiftung geben können. Aber dann habe ich mir wieder einen Trick einfallen lassen und habe einen Würfel kreiert, der heißt Rixdorfer Glückswürfel. Und bei dem ist es so, das ist nicht an den Gewinn gebunden, sondern von jedem Würfel, den wir verkaufen, kommt die Stiftung 30 Cent. Und das hat sich dann summiert, dass wir so Tausende von Euros generiert haben für die Stiftung, obwohl die Firma Verlust macht. Und haben dann mit dem Geld Coaches angestellt, die in die Schule gehen und den Schülern helfen.
Ich muss gestehen, wir hatten auch eine Packung Rixdorfer Glückswürfel in der Redaktion. Hat auch geschmeckt.
Kommt durch den hohen Mandelanteil. Wir haben 62% Mandeln. Also das normale Marzipan, was Sie so im Supermarkt kaufen, da sind Sie nur noch bei 20-25% Mandeln. Da gibt es noch natürlich namhafte Hersteller, da sind Sie bei 50-52% Mandeln und wir haben 62% Mandeln. Das ist der Unterschied.
Sie können ja jetzt vergleichen, Herr Jada. Mhm. Erfolg haben, wirtschaftlichen Erfolg haben, Millionär werden oder anderen helfen. Was macht denn wirklich glücklich?
Also eine Kombination. Sie müssten ja, in meinem Fall, also ich sehe mich nicht als so ein besonders positives Beispiel. Ich bewundere ja die jungen Leute, die mit 18, 20 plötzlich so für 6 Monate nach Afrika fahren und unentgeltlich im Dorf helfen. Das habe ich zum Beispiel früher nicht gemacht. Ich habe in dem Alter nur gefeiert. Also die waren mir einen Schritt voraus. Wenn man sich das leisten kann, ist es schon ein Glücksgefühl, wenn man helfen kann. Allein, weil man in der Position ist. Also die Kombination von beiden.
Der Unternehmer Hamid Jada ist noch ein paar Minuten zu Gast hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ich hatte ja vorhin schon mal kurz das Musterpaket erwähnt, das uns Herr Jada in die Redaktion geschickt hatte. Das Marzipan ist, wie gesagt, alle, aber noch vollständig erhalten ist. Ich nehme hier mal so einen Pappwürfel. Weiß, umrandet, schwarz und golden, ganz vornehm. Sieht ein bisschen aus wie Chanel Nummer 5, aber steht drüber Nummer 6. Klö, Papier, Okamoto. Ich mache das auf. Dann kommt Goldpapier zum Vorschein. Und da drin eine Rolle Klopapier. Pechschwarz. Was soll denn das?
Das war vor der Corona-Krise, diese Idee. Und zwar, wir wollen ja gemeinnützig sein im Verein. Aber wenn man günstigen Mietraum schaffen will, gilt das nicht als gemeinnützige Tätigkeit. In der Anfangsphase wurde unsere Gemeinnützigkeit nicht anerkannt.
Sehr parfümiert, dieses Klopapier. Aber was hat es jetzt mit diesem schwarzen Klopapier auf sich?
Ja, das muss ja besonders sein, wenn man ein Toilettenpapier für 9,90 Euro verkaufen möchte.
Tatsächlich?
Rolle. Ja. Das ist aber nicht der Verkaufspreis an sich, sondern das ist nur ein Trick, dass der Verein braucht ja Geld zum Überleben. Und Spenden wurden damals eben nicht anerkannt, also als gemeinnützig. Dann habe ich überlegt, okay, ich darf also keine Spenden empfangen. Dann kriege ich eben Produkte, die ich verkaufe, die aber eine quasi eine Art Spende sind. Und diese 99 Rolle kostet also 2 Euro mit Verpackung und diese 7 Euro sind eine Spende, aber eben als Verkauf deklariert.
Und wer kauft das?
Unterstützer des Vereins. Also wenn wir bei Veranstaltungen sind, wird das tatsächlich sogar am meisten gekauft.
Und färbt das ab?
Nein, aber ich habe es nicht geprüft.
Sie verlassen sich da auf Hörensagen. Okay. Wir hatten jetzt Mandeln, Toilettenpapier, Immobilien, Blechschilder, mal ganz kurz nur die AWOS. Ich glaube, jetzt haben wir alles, oder?
Also ich würde sagen, wir wollen die Zuhörer nicht verwirren und lassen die anderen Unternehmen erstmal außer Betracht.
Machen wir dann später.
Ja.
Herr Jada, herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns.
Ja, dafür nicht. Dankeschön.